Herzlich willkommen zu Mordhoch 2, einem Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar
und ich heiße Sarah Wedler. In diesem Podcast behandeln wir geklärte und ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle, mal mehr, mal weniger bekannt. Gemeinsam haben all diese Fälle, dass sie uns nicht mehr loslassen.
Da es in den Fällen um echte Menschen geht, möchten wir euch bitten, in euren Kommentaren oder Diskussionen immer respektvoll zu bleiben. Triggerwarnungen zu den jeweiligen Verbrechen, falls vorhanden, findet ihr in der Beschreibung der Episode und in den Shownotes.
Wir befinden uns in England im Jahr 2006. Es ist mitten in der Nacht. Marianne und Mark liegen in ihren Betten. Mark ist von der Anstrengung und dem Stress der letzten Tage sofort eingeschlafen. Marianne hingegen dämmert in der Dunkelheit nur so vor sich hin. Sie spürt eine innere Unruhe. Etwas in ihr weigert sich, in einen tiefen Schlaf zu fallen. Und dann passiert es. Etwas trifft sie im Gesicht. Sie tastet nach dem Gegenstand und stellt fest, dass es sich um ein Stofftier handelt. Ein Stofftier ihres Sohnes Robert. Sofort ist sie hellwach. Dann trifft sie ein weiteres Stofftier mitten ins Gesicht. Sie weckt ihren Mann Mark, der sofort das Licht einschaltet. Beide sind augenblicklich in hellem Aufruhr. Sie betrachten das Schlafzimmer, doch ihr Sohn Robert ist natürlich nicht zu sehen. Wie immer. Das, was die Dinge nach ihnen wirft, ist nämlich unsichtbar. Als nächstes werden Marks Augen groß. Da stimmt etwas nicht. Schau auf die Tagesdecke, sagt er zu seiner Frau. Marianne richtet den Blick aufs Fußende des Bettes und erstarrt. Die Decke bewegt sich wie von Geisterhand. Eine unsichtbare Kraft zieht sie Stück für Stück vom Bett herunter. Marianne und Mark sind nicht gewillt, der unsichtbaren Hand das Feld zu überlassen. Sie packen die Decke jetzt am anderen Ende und ziehen. Es ist ein richtiges Tauziehen zwischen ihnen und der unsichtbaren Macht. Dann wird die Decke plötzlich losgelassen und fällt zurück auf das Ehebett von Marianne und Mark. Noch einmal Glück gehabt. Diesen kleinen Kampf haben sie gewonnen. Doch der Sieg soll nicht lange anhalten. Plötzlich beginnt Mark zu schreien. Mit meinem Körper stimmt etwas nicht, ruft er. Marianne fordert ihn auf, sein Shirt auszuziehen. Und tatsächlich. Sein Oberkörper ist übersät von Kratzern. Und es werden mehr. Von Sekunde zu Sekunde erscheinen neue Kratzer auf seiner Haut. Einer davon scheint sich sogar augenblicklich zu entzünden. Das reicht, sagt Marianne. Ich rufe Mike an. Ja. Und damit, Nadine, begrüße ich dich zu unserer heutigen Mystery-Folge und ich möchte natürlich direkt von dir wissen, was du über diese kleine Einleitung denkst.
Ja, also ich habe zuerst mal gedacht, der Robert, der ist ein kleiner Satansbraten. Also ich habe zuerst gedacht, der weckt seine Eltern jetzt ziemlich unsanft, indem er ihnen jetzt Kuscheltiere ins Gesicht wirft. Und auch diese Sache mit der Decke, die könnte ich mir noch vorstellen, dass er da so sich so in ein Bett versteckt hat und an der Decke zieht und so. Diese Kratzer finde ich allerdings, wobei, also, es könnte ja auch sein, bitte?
Leicht übertrieben?
Nee, es könnte ja auch sein, dass das Kind die Eltern nachts öfter terrorisiert und das, was sich da auf dem Körper des Vaters bildet, nicht wirklich Kratzer sind, sondern so nervöse Flecken. Manche Leute haben das doch, wenn die sich so aufregen, wenn die Nerven so blank liegen, dann entstehen doch da so rote Flecken und man kann beinahe dabei zugucken, wie die entstehen.
Und damit herzlich willkommen zu unserer Mystery-Folge über wirklich böse Kinder.
Das ist halt so mein erster Eindruck. Und mein zweiter Eindruck ist natürlich, okay, da spukt's.
Ah, ich glaube, damit kommen wir der Sache schon näher. Und hast du auch eine Idee, was für eine Art von Spuk das hier sein könnte, wenn du das so hörst mit den fliegenden Gegenständen und so?
Ekelhafter Spuk?
Willkommen zu unserer Mystery-Folge über ekelhaften Spuk.
Ja, das finde ich ganz unangenehm, weil das klingt so nach Poltergeist.
Ja, das ist genau das richtige Stichwort, denn wir reden heute schon zum zweiten Mal in unseren Mystery-Folgen über Poltergeister.
Naja gut, aber die eine Folge war ja nicht wirklich über Poltergeister, es war ja nur über den Film und über den damit verbundenen Fluch und Leute, die deswegen gestorben sein sollen.
Ja gut, das stimmt, aber wir haben da auch schon mal so im Grunde erklärt, was ein Poltergeist eigentlich ist. Das heißt, wenn ihr die Folge schon gehört habt, dann seid ihr da auf jeden Fall schon im Bilde und ansonsten, ja, hört ihr da heute ein bisschen mehr drüber. Denn wir sprechen heute über den Poltergeist von South Shields. Ja, und vorab einmal zwei Dinge zu dem Fall, bevor wir da jetzt richtig tief drin eintauchen. Zum einen finde ich es super spannend, dass das so ein moderner Poltergeist-Fall ist. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, diese Ereignisse sind aus dem Jahr 2006. Also jetzt
2006. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig registriert.
Jetzt noch gar nicht so lange her auf jeden Fall. Und ja, ich finde, das ist mal ein bisschen was anderes, weil ansonsten sind solche Geistergeschichten ja meistens ein bisschen älter. Und ich finde, irgendwie gibt denen das dann auch schon immer so einen fantastischeren Touch. Aber in diesem Fall werden wir einige Phänomene haben, die ehrlich gesagt ziemlich modern sind. Und deswegen für mich auch super gruselig. Und ich bin schon total gespannt, ob dir das auch so geht.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch die alten fantastischen, wie du sie nennst, Poltergeistfälle ziemlich gruselig.
Ja, ich finde so, viele Phänomene kennt man ja schon, ne? Also wenn jetzt irgendwelche Gegenstände sich so von Geisterhand bewegen und so, ist natürlich irgendwie gruselig, aber hat man halt schon sehr oft gehört. Aber hier kommen echt Sachen noch ins Spiel.
Möchte ich aber trotzdem nicht haben.
Nee, muss ich auch nicht unbedingt haben. Aber hier kommen noch ein paar Dinge dazu, die habe ich so vorher noch nicht gehört und die möchte ich ehrlich gesagt noch viel weniger haben.
Okay.
Und um es jetzt gleich noch ein bisschen unheimlicher zu machen, du weißt ja, in unseren sonstigen Mystery-Folgen bin ich immer ganz schnell mit dem Argument, können die sich auch alles nur ausgedacht haben, weil ich glaube, die wollten vielleicht mal in die Medien und vielleicht ein bisschen Geld machen.
Ja.
Ich kann dir schon mal jetzt sagen, wir werden heute auch über skeptische Stimmen sprechen, aber sowas kommt heute von mir tatsächlich nicht, weil ich nicht glaube, dass sie sich das ausgedacht haben. Und zwar erstens, weil, wie wir gleich auch noch hören werden, die Leute anonym sind, um die es hier geht. Also da spricht ja schon diese Mediengeilheit, da spricht ja schon dagegen. Und zweitens auch wegen der Zeit, in der das passiert ist. Weil ich habe nochmal recherchiert, die Paranormal Activity Filme, mit denen so ein bisschen dieser Spuk-Hype und so wieder aufgeflammt ist, die kamen erst 2009 raus. Und die Poltergeist-Filme, die waren ja zu dem Zeitpunkt schon alt. Und es gab meiner Erinnerung nach 2006, so also Anfang der 2000er, überhaupt nicht irgendwie so einen Geister-Hype oder so. Und ich denke, wenn du damals in die Medien gewollt hättest, hättest du was anderes gemacht. Vielleicht ein Sextape oder so.
Ja, Poltergeist oder Sextape, ja.
Okay. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, also ich bin diesmal nicht so
skeptisch
wie sonst. Du
bist pro Sextape, oder was sollst
du jetzt sagen? Ich bin pro Sextape heute auf jeden Fall. Nein, aber ich bin heute irgendwie schon so ein bisschen pro Poltergeist und ich bin echt total gespannt, wie du das siehst. Ob du das gleich hier alles aufdeckst als riesengroßen Schwindel oder ob du dich da auch von anstecken lässt.
Okay, ja, dann leg mal los.
Ja. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt zu dem Spuk selber kommen, lernen wir erstmal die Familie ein bisschen besser kennen, um die es hier geht und auch den Ort, aus dem sie kommen. Marion und Mark, das habe ich ja schon gesagt, sind die Eltern von dem kleinen Robert. Sie sind ein junges Paar, Anfang 20. Mark arbeitet als Werftarbeiter und Marianne als Pflegeassistentin. Robert ist 3 Jahre alt und gemeinsam wohnt die Familie seit neuestem in der Lock Street 42 in South Shields in England. Kurz ein paar Infos zum Ort. South Shields ist eine eher kleine Stadt im Nordosten Englands und zwar so ein typisches Küstenstädtchen. Es gibt einen Leuchtturm, eine hübsche alte Einkaufsstraße und jede Menge rauen Seewinds. Und weil ich gelesen habe, dass die ersten Erwähnungen von diesem Ort schon auf die Römerzeit zurückgehen, wollte ich jetzt halt auch zuerst gucken, ob es da irgendwelche alten Legenden gibt, irgendwelche alten Sagen, mit denen sich die Phänomene, über die wir gleich sprechen, vielleicht auch erklären lassen würden.
Irgendwelche entweihten Friedhöfe vielleicht?
Ja, ganz genau, an sowas habe ich auch gedacht. Aber dann hatte ich halt eben direkt schon wieder diesen Gedanken, nee, das erscheint mir alles zu modern dafür. Und ich glaube, wir haben es hier mit einem eher jungen Geist zu tun. Aber gleich mal gucken, was du dazu meinst. Und unsere Geschichte, die beginnt jetzt im Jahr 2005. Die Familie ist gerade frisch in das Reihenhaus in South Shields eingezogen. Und Nadine, ich habe dir mal ein kleines Video mitgebracht, damit du siehst, was das für eine Gegend ist. Die genaue Straße kennen wir nicht. Und ich habe es ja gerade schon kurz angedeutet, das liegt daran, dass die Familie, der das passiert ist, anonym bleiben möchte. Das heißt, die Lock Street gibt es nicht und auch Marion, Mark und Robert sind nicht die richtigen Namen der Familie, der das passiert ist. Aber ansonsten stimmt alles so, wie das beschrieben ist. Es ist dieser Ort und auch das Haus, was ich dir zeige, das entspricht dem Haus, in dem sie Geschehnisse sich zugetragen haben.
Die waren aber alle direkt von Anfang an anonym. Also man wusste nie, welche Straße das ist. Man wusste nie die Vornamen oder den Familiennamen oder so. Das ist jetzt nicht erst irgendwie nach einer Zeit passiert, weil die einen Shitstorm bekommen haben und den keiner geglaubt hat oder so, sondern das war direkt von Anfang an so.
Genau, also die sind von Anfang an anonym geblieben. Die wollten das auf keinen Fall in der Öffentlichkeit zu stehen und die wollten auch nicht, dass das Haus irgendwie so ein typisches Geisterhaus wird, wo dann immer irgendwelche Leute hinpilgern und so. Die einzigen Namen in dem Fall, die echt sind, sind die der paranormalen Ermittler, die dann irgendwann eingeschaltet worden sind.
Gehört da dieser Mike zu? Weil sie hat ja irgendwie am Anfang gesagt, ich rufe Mike an.
Genau, Mike ist einer dieser beiden Ermittler und der andere heißt Darren.
Ach so, okay.
Ja, dann beschreib uns doch jetzt mal, oder beschreib mir für unsere Hörerinnen und Hörer das Video.
Das ist eigentlich so eine Straße, wo ich sagen würde, dass sie, also ganz klischeehaft jetzt so typisch englisch ist. Mhm. Man sieht so jede Menge identisch aussehende rote Backsteinbauten. Und ja, die stehen eigentlich so dicht an dicht, alle irgendwie. Und die Fensterrahmen und Türrahmen sind weiß. Und ja, mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. Also so eine ganz normale Straße mit teilweise so kleinen steinernen Vorgärten.
Ja, und irgendwie ist das auch überhaupt nicht so eine Gegend, wo man sagen würde, das ist jetzt typisch für ein Spukhaus, oder auch die Häuser sehen überhaupt nicht so aus, wie man sich so ein Spukhaus vorstellt, oder?
Ja, überhaupt nicht eigentlich. Lass mich mal nochmal gucken. Nee, also da würde ich jetzt bei keinem sagen, oh ja, das hat jetzt schon irgendwie so eine gruselige Ausstrahlung. Naja, eins hat so ein Türmchen. Da würde ich vielleicht sagen, naja, aber...
Im Türmchen spukt's.
In dem Türmchen spukt es, aber ansonsten nee, finde ich auch nicht.
Ja, also das ist auch so ein bisschen die allgemeine Meinung über diesen Spukfall, dass das Haus eigentlich überhaupt nicht dazu passt und auch im Inneren passt es gar nicht zu einem typischen Spukhaus. Es gibt da keine düsteren Keller, es gibt keine finsteren Treppenhäuser, es gibt auch keine verfluchten Puppen oder irgendwelche unheimlich wirkenden Gemälde an den Wänden. Die Räume sind alle hell und freundlich und auch für 2006 dann oder 2005, wo das losging, modern eingerichtet und es wirkt eben wie so ein ganz normales Haus, in dem einfach eine ganz normale Familie lebt. Aber so ist es nicht. Kurz nach dem Einzug der Familie im Herbst 2005 geschehen nämlich auf einmal seltsame Dinge, die zuerst aber noch ziemlich harmlos sind. Mal öffnet sich eine Tür wie von Geisterhand, mal steht ein Stuhl nicht mehr da, wo er kurz vorher noch stand, also beispielsweise steht ein Kinderplastikstuhl auf einmal auf dem Bett, aber Marion und Mark denken, dass ihn Robert beim Spielen dahin geräumt hat.
Würde ich auch erstmal denken.
Ja, es ist aber auch so, dass Konservendosen plötzlich woanders hingeräumt sind, als sie vorher waren. Und zuerst denkt Marion, Mark hätte die Gegenstände woanders hingestellt oder hätte mal wieder vergessen, die Haustür zu schließen. Und Mark glaubt am Anfang, dass Marion für die Phänomene verantwortlich ist.
Aber wie die Haustür zu schließen, hat die gedacht, dann kommt jemand von draußen und hat das... Oder geht's jetzt um die offenen Türen und so?
Genau, es geht um die offenen Türen. Ne? Also denkt, er war das und er denkt so ein bisschen, sie war das. Also auch wenn irgendwelche Gegenstände plötzlich an einem anderen Ort sind, dann schieben die das so ein bisschen einander zu, weil die haben auch gerade so ein bisschen so eine stressige Zeit. Es gibt Quellen, die besagen, dass es in Marks Familie gerade einen Trauerfall gibt. Das konnte ich aber nicht wirklich bestätigen. Es ist auch so, dass die beiden auf der Arbeit viel Stress haben. Die haben eben gerade frisch dieses Haus gekauft, das müssen sie jetzt abbezahlen und es ist eben einfach viel los bei ihnen und dazu haben sie jetzt auch noch ein kleines Kind. Der Robert ist ja wie gesagt 3 Jahre alt, tobt viel rum, muss viel beaufsichtigt werden und ja, es ist eben einfach stressig bei ihnen. Es gibt aber noch mehr Phänomene und die nehmen am Anfang vor allen Dingen Freunde und Familie des Paares wahr.
Oh, okay, die auch?
Die auch, genau. Die spüren nämlich in dem Haus plötzlich immer so einen eisigen Windstoß oder so eine Kälte, wo es eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Also sie finden sich in einem Zimmer, die Fenster sind zu und plötzlich wird es einfach kalt.
Und das ist passiert. Schon vorher passiert. Also die Familie hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ich habe das Gefühl oder wir haben das Gefühl, bei uns spukt es, sondern da sind einfach Freunde und Verwandte hingekommen und die haben direkt gesagt, so ja, wir haben hier ein komisches Gefühl. Also das baut genau. Jetzt nicht aufeinander auf. Die haben das so von sich aus gesagt.
Genau, also am Anfang, während das Paar eigentlich die Vorfälle noch runtergespielt oder gar nicht ernst genommen hat und auch in dem Sinne, denke ich mal, keinem mitgeteilt hat, war es schon so, dass Leute in das Haus kamen und einfach da ein komisches Gefühl hatten. Und das wurde auch stärker. Also irgendwann begannen dann die Besucher und auch das Paar selbst wahrzunehmen, dass im Haus einfach eine komische, angespannte Atmosphäre herrscht und haben sich da nicht mehr so richtig wohlgefühlt, obwohl sie da eigentlich gerade erst eingezogen waren und man ist ja eigentlich dann eher so vielleicht ein bisschen gehypt und glücklich und fröhlich über sein neues Zuhause, aber das war nicht wirklich so. Aber irgendwann ist es dann so, dass auch Marion und Mark nicht mehr das Gefühl haben, dass einfach Stress oder irgendwas anderes für die Phänomene verantwortlich ist, sondern die merken dann auch, irgendwas ist hier komisch. Und sie denken dann aber zuerst mal, dass sich vielleicht ein Fremder in ihrem Haus eingenistet hat, der sich da zum Beispiel an den Essensvorräten zu schaffen macht oder der eben auch manchmal von Raum zu Raum geht und dabei Türen offen stehen lässt, die eigentlich zu waren. Und das finde ich ehrlich gesagt schon krass unheimlich. Und du?
Ja, das erinnert mich an einen Film, aber ich will den Namen jetzt nicht sagen, weil ich sonst das spoiler.
Ja, ich weiß, welchen du meinst. Es ist aber auch so, dass sowas ja schon in echt passiert ist, ne?
Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen gruseliger als einen Geist.
Warum?
Weil ich Menschen einfach potenziell für gefährlicher halte als Geister.
Okay, das ist ein gutes Argument.
Ich würde immer sagen, wenn ich an Geister glaube, dann glaube ich auch an Dinge wie Ausräuchern, Geister austreiben, paranormale Ermittler, die mir da irgendwie helfen können, den Geist wieder loszuwerden. Und ja, bei einem wirklich realen Menschen, der vielleicht einfach in mein Haus eindringt und da parallel mit mir lebt, ohne dass ich es mitbekomme, das finde ich schon deutlich schlimmer. Da weißt du ja nie, auf welche Gedanken der als nächstes kommt.
Ja, das ist wahr. Also es gab ja mal so einen Fall in Japan. Da hat ja tatsächlich eine Frau monatelang in den Wänden von so einem alleinstehenden Mann gelebt. Das war eine obdachlose Frau und die hat sich dann eben auch an seinen Essensvorräten bedient und ist da auch in der Wohnung unterwegs gewesen, wenn er gerade nicht da war. Und er hat dann aber irgendwann Kameras installiert und sie dadurch entlarvt. Und ich muss aber sagen, vielleicht weil das eine einsame, obdachlose Frau war, dass ich diesen Fall eigentlich eher traurig als bedrohlich finde.
Ja, und man denkt irgendwie immer, ja, die kann ihn jetzt auch im Schlaf überfallen und ihm, weiß ich nicht, die Kehle durchschneiden oder so. Man hält aber potenziell immer eine Frau irgendwie doch dann für weniger gefährlich und denkt immer, der Mann kann sich dann doch vielleicht ein bisschen besser wehren. Also ja. So geht's mir dann immer so.
Also die Vorstellung, dass ich jetzt hier bei Marion und Mark jemand eingenistet hätte, finde ich auf jeden Fall auch ziemlich unheimlich. Aber ich kann schon mal spoilern, so ist es nicht. Es ist nämlich so, dass die Phänomene jetzt schlimmer werden. Und das ist eigentlich auch alles ziemlich gut dokumentiert. Da gibt's sogar ein Buch zu. Das werden wir euch auch in die Shownotes packen, weil Marion hat nämlich jetzt angefangen, Tagebuch darüber zu führen. Und dieses Buch ist wirklich vollgepackt mit den unterschiedlichsten Ereignissen, mit den unterschiedlichsten Phänomenen. Ich habe aber jetzt ein paar rausgesucht, weil ansonsten würde diese Folge hier endlos lang werden. Aber das kann ich schon mal sagen, es ist unfassbar viel passiert in diesem Haus.
In was für einem Zeitraum jetzt?
Das hat sich insgesamt gezogen vom Herbst 2005 bis zum Herbst 2006, also ungefähr ein Jahr lang.
Oh, und dann so viel, dass das so ein ganzes Buch füllt.
Ja, also das ist wirklich sehr minutiös beschrieben und da ist auch sehr viel passiert. Also ich muss mich hier wirklich beschränken, ansonsten entweder drei Mystery-Folgen drüber machen können.
Krass, okay.
Und ach so, genau, was ich noch sagen will, so ein Tagebuch übrigens, wenn euch mal sowas passiert, das ist wichtig, dass ihr das sofort anfangt zu führen. Das habe ich nämlich in einem Podcast zu dem Fall jetzt gehört, in einem anderen Podcast, der von zwei paranormalen Ermittlerinnen tatsächlich geführt wird. Und die sagen nämlich, Tagebuch schreiben kann helfen, solche Phänomene aufzuklären, denn es ist ja nicht immer Spuk. Und es ist nämlich so, dass zum Beispiel manchmal Phänomene zu bestimmten Tageszeiten stattfinden und sich dadurch dann erklären lassen. Also die haben das Beispiel gebracht, dass sie selber mal auf einen Fall eingesetzt worden sind, wo bei einer Sporthalle sich plötzlich immer die Türen öffneten. Und da wurde dann auch ein Tagebuch geführt und da kam dann raus, dass das immer in den frühen Morgenstunden war, wenn gerade die Sonne aufgegangen war. Und sie haben dann herausgefunden, dass sich dadurch halt alles erwärmt hat, also das Material dieser Türen sich erwärmt hat und dadurch sind sie aufgesprungen. Und es war in dem Fall also kein Spuk.
Ach, okay. Das ist aber auch interessant.
Finde ich auch. Also solltet ihr bespukt werden zu Hause, erstmal Tagebuch führen. Mal gucken, ob nicht vielleicht die komischen Geräusche immer dann sind, wenn der Nachbar nach Hause kommt oder so. So kann sich das vielleicht dann schon aufklären.
Ach so, packst du diesen Podcast auch in die Shownotes?
Ja, mach ich.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Sarah, es ist endlich Weihnachtszeit.
Ja, und ich weiß, die liebst du genauso sehr wie ich.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar mit allem drum und dran. Die ganzen Adventskalender öffnen, Tannenbaum schmücken, Geschenke verpacken, Punsch trinken, Spekulatius essen.
Spekulatius gehören einfach dazu. Und das dachten sich wohl auch die Leute von Holy. Die haben nämlich einfach mal einen neuen Milchshake herausgebracht.
Aha.
Und zwar extra zu Weihnachten in der Sorte Spekulatius. Wir durften schon probieren und können euch verraten, dieser Milchshake ist so lecker.
Ich bin absolutes Milchshake-Opfer.
Milchshake-Opfer ist gut. Ja, der schmeckt einfach wie so ein Weihnachtsdessert und der ist wirklich, wirklich gut.
Ja, der schmeckt süß. Und dabei irgendwie zimtig, aber alles nicht so extrem irgendwie, nicht so übertrieben. Der ist trotzdem irgendwie so ein bisschen leicht und so. Und das Beste an den Holy Milkshakes finde ich ja persönlich, dass man sie mit laktosefreier Milch oder eben auch mit Pflanzenmilch anmischen kann. Außerdem enthalten sie keinen Zucker, wenig Kalorien und, welcher Milchshake hat das schon, Vitamine.
Bei Holy wird ja immer darauf geachtet, dass die Drinks Vorteile für euren Körper und Geist enthalten. Denn das Motto von Holy lautet
No Bullshit.
Die Macher dahinter haben sich gedacht, durch Softdrinks und Energydrinks aus dem Supermarkt schüttet man so viel ungesundes Zeug in sich hinein, da muss es doch eine Alternative geben. Und diese Alternative haben sie dann kreiert. Von Holy gibt es neben Milchshakes, Achtung, Spekulatius ist limitiert, auch Energydrinks, Hydrationdrinks, die perfekt nach dem Sport sind und euch wichtige Elektrolyte zurückgeben, sowie Eistees. Und wenn ihr Holy mal probieren möchtet, dann gibt es jetzt exklusiv zu Weihnachten was Tolles. Die Holy Giftbox in schickem Design mit 4 Probierpaketen, also Milchshakes, Hydration, Energy und Eistee, sowie einem stylischen Thermoshaker in einer richtig coolen Box.
Ja, und für alle, die bereits holifiziert sind, hat Holy speziell zur Weihnachtszeit noch 2 weitere beliebte Sorten zurückgebracht, nämlich Eistee Winterpunsch Hibiskus und, Achtung, jetzt wird's richtig cool,
oh ja,
Bratapfel Energy. Beide Sorten schmecken einfach total fruchtig, haben aber auch so einen gewissen weihnachtlichen Hauch und sind einfach wieder super, muss ich sagen. Die Sorten sind limitiert, also am besten schnell zuschlagen. Und denkt dran, mit unserem Code MHZ, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Und wenn ihr den Link in unseren Shownotes benutzt, dann unterstützt ihr zusätzlich auch noch unseren Podcast.
Wir wissen, dass das immer ganz viele von euch tun und wir euch mit unserer Holy-Sucht angesteckt haben.
Sorry!
Und können wir nochmal sagen, danke für euren Support.
Ja, und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt gleich nach der Aufnahme noch einen leckeren Spekulatius-Milchshake und wollen wir dann vielleicht 3 Haselnüsse für Aschenbrödel gucken?
Wir können uns aber auch einen Bratapfel-Energy-Drink gönnen und uns dann mit voller Energie ins Weihnachtsshopping stürzen.
Wir können aber auch den Punsch-Eis trinken.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Die beiden erleben jetzt nämlich die seltsamsten Dinge. An einem Abend gegen 21.40 Uhr, also da ist der kleine Robert schon im Bett, stehen plötzlich zwei Stühle ordentlich aufeinander gestapelt auf dem Küchentisch.
Putzen!
Ja, genau. Der begeistert
sich. Bitte nicht drunter herkriechen. Ich habe das schon zweimal in meinem Leben gemacht und den Stuhl abbekommen. Mitten auf den Kopf. Und ich habe die Beule von letztem Mal habe ich übrigens immer noch. Das tut immer noch weh.
Ja, ist auch schon 3 Wochen her jetzt oder so?
Ja.
Okay, also die Moral von der Geschichte bitte nicht machen. Es kommt bei den beiden jetzt zum Beispiel auch vor, dass die Dusche auf einmal angeht. Und sie hören jetzt quasi ständig seltsame Geräusche. Klopfen, das Rutschen von Möbeln, die verrückt werden oder auch Münzen, die über Oberflächen rollen. Und dann stehen tatsächlich auf einmal Möbel an anderen Stellen. Schwere Schränke und Kommoden werden zum Beispiel aus dem Kinderzimmer im ersten Stock in den Flur geräumt.
Haben die das auch mal so sehen können, wie sich diese Möbel dann bewegen? Oder war das immer nur, sie haben ein Geräusch gehört und als sie dann quasi das Zimmer betreten haben, stand alles woanders?
Also so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass sie auch sehen konnten, wie Gegenstände durch die Gegend gerutscht sind.
Boah, da würde ich mir voll den Zweikampf liefern. Ich würde so von der anderen Seite mich dagegen stemmen. Der Schrank bleibt hier.
Ihr habt immer alle so komische Reflexe. Ich fand das auch am Anfang total komisch mit der Tagesdecke. Wenn da irgendwas anfängt, mir die Tagesdecke vom Bett zu ziehen, dann ist doch nicht mein erster Reflex, an der Tagesdecke zu ziehen und die für mich zu behalten.
Doch, Machtkampf. Erstmal demonstrieren,
ich würde erst
der Chef im Haus ist.
Ich würde sofort, oder ich würde mein Kreuz holen oder was weiß ich was, aber doch nicht mich da mit dem Geist anlegen. Was seid ihr alle so stur? Der könnte auch gefährlich sein.
Ich weiß auch nicht mehr, aber irgendwie trotzdem erstmal so ein Reflex.
Das ist aber ein lustiger Reflex. Nee, also den hätte ich nicht verratet. Uns mal in den Kommentaren, was ihr machen würdet. Würdet ihr versuchen, den Spuk zu verhindern, indem ihr euch dem Geist in den Weg stellt? Oder würdet ihr lieber abhauen, so wie ich?
Boah, ich weiß noch. Darf ich kurz was erzählen?
Ja, klar.
Damals, als ich mit meinem Ex-Freund, also ich habe mit dem im Bett gelegen und ich habe geschlafen und hatte irgendeinen Albtraum und bin wach geworden. Und sein Gesicht war im Dunkeln so eine riesige, komische Fratze, also noch so eine Fratze aus meinem Traum. Mein erster Reflex war erstmal zuschlagen und ich habe dem voll ins Gesicht meine Faust gedonnert, weil ich... Ich habe einfach gedacht, dass jetzt... Ich habe das so vermischt noch mit dem Traum. Ja, der war wach.
Man muss dazu sagen, er war auch groß und stark, aber ich glaube...
Ja, es ist ihm nichts passiert, aber er war wirklich wach danach.
Ja, das denke ich auch.
Ich auch dann.
Möglichst unsanfter Art geweckt zu werden, erstmal eine Faust. Ja gut, aber bei so einem Poltergeist-Spuk mögen diese Reflexe auch richtig sein, denn es ist jetzt so bei Mark und Marion, dass der Geist tatsächlich aggressiver wird und anfängt, die beiden so gesehen anzugreifen. Er bewirft sie nämlich jetzt mit Spielzeugen von Robert, das haben wir ja auch am Anfang schon gehört. Also diese Spielzeuge, die fliegen einfach auf Mark und Marion zu, aus dem Nichts.
Der hat irgendwie so eine Obsession mit dem Robert, ne?
Das deckst du jetzt früh auf, dazu kommen wir später auch noch. Das ist nämlich Teil einer Theorie zu diesem Fall, dass er die tatsächlich hat, ja. Also sehr viel findet im Zusammenhang mit Robert und seinem Zimmer statt. Dazu kommt aber auch, dass Mark auf einmal auf der Treppe geschubst wird und sich dabei auch leicht verletzt. Und es beginnen bereits jetzt vereinzelt Kratzer auf seinem Körper aufzutauchen. Allerdings immer nur auf dem Körper von Mark. Das passiert nur ihm.
Aber was ich da komisch dran finde, der hat doch diese Kratzer in dieser Einleitungsszene, die du vorgelesen hast, unter dem Oberteil, oder? Er zieht das doch aus?
Ja.
Und wie soll das denn gehen?
Ja, Geister können sich ja durch Materie bewegen. Was ja auch zum Beispiel hier in diesem Fall passiert ist. Irgendwann, also das habe ich jetzt an sich nicht mit reingenommen, deswegen erzähle ich es mal eben so, dass Münzen durch Wände geworfen werden. Und das heißt, dieser Geist, der kann offensichtlich Materie einfach überwinden und so auch das T-Shirt.
Aber die Haut dann Gott sei Dank nicht. Der wühlt dem jetzt nicht in den Eingeweiden.
Nein,
um.
So schlimm wird's nicht. Aber diese Kratzer, die sind schon auch ganz schön gemein. Ja, also wir haben jetzt schon mal festgestellt, dass es irgendwie bei dem Geist eine kleine Obsession mit dem Robert zu geben scheint, aber auf eine gewisse Weise offenbar auch mit dem Mark. Denn er wird, wie gesagt, immer von dem Geist angegriffen. Und einmal hat er sogar so einen Kratzer oder so Kratzer, die aussehen, als würde dort das Wort mein, also meins, stehen.
Ich finde, der hat eine Obsession mit dem Robert.
Mhm.
Der will irgendwie der sein, den für sich haben. Und ich habe eher das Gefühl, dass der Mark vertrieben werden soll.
Ah, das könnte natürlich sein, dass dieses mein sich gar nicht auf Mark bezieht, dass er nicht Mark für sich haben will, sondern dass er ihm quasi signalisieren möchte, dass er Robert für sich haben will.
Ja, oder vielleicht auch beide, vielleicht auch die Frau, das Haus, was auch immer, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der eine Aggression gegen den Mark hat und den loswerden will.
Mhm, okay, das ist schon mal ein guter Gedanke. Und jetzt ist ja die einzige, die wir noch nicht so richtig im Visier haben, geistermäßig Marion, aber das ändert sich jetzt auch, denn es kommen jetzt Drohungen dazu, also richtige Drohungen. Und zwar hat der kleine Robert so eine Kinderspieltafel, die kennen wir bestimmt alle, wo man mit einem Stift was draufschreiben und das dann wieder wegwischen kann. Und da beginnen sich jetzt Botschaften zu manifestieren, die ganz bestimmt nicht von Robert geschrieben worden sind. Beispielsweise steht da, die, bitch. Also stirb, Schlampe.
Okay, dann mag der die Frau auch nicht.
Nee, und da steht auch zum Beispiel, go bitch now to your ma'am. Und das ist halt komisch geschrieben. Also das bitch hat in dem Fall kein T, bei die bitch hatte es schon eins. Und da steht wirklich ma'am, nicht mom. Aber es gibt Theorien, da wird davon ausgegangen, dass der Geist hier eine ältere Schreibweise oder eine ältere Ausdrucksweise von Mom verwendet. Da wurde nämlich früher wohl in England manchmal auch Ma'am zugesagt.
Also doch kein moderner Geist.
Vielleicht nicht. Es gibt aber auch die Theorie, dass der Geist einfach nicht vernünftig schreiben kann.
Ich könnte mir das auch einfach nur sehr, sehr schwierig vorstellen. So, wenn du ein Geist bist und du musst jetzt auf einmal irgendwie Sachen benutzen, die Menschen benutzen und dass dir da vielleicht schon mal ein Tee abhanden kommt oder du vielleicht undeutlich schreibst und die Leute das als A deuten oder so, das kann ich mir schon auch vorstellen.
Ja, das finde ich einen guten Einwand. Es ist aber so, dass diese Drohungen wohl in einer relativ kindlichen Schrift verfasst sind und deswegen vermutet die Familie jetzt, dass vielleicht der Geist Robert als Medium benutzt, um diese Botschaften zu hinterlassen, dass er also durchaus einen echten menschlichen Körper hat, mit dem er das schreiben kann. Aber da der kleine Robert ja noch nicht schreiben kann, könnte das vielleicht dann trotzdem schwierig sein für den Geist, wer weiß. Auf jeden Fall bekommt die Familie jetzt eben öfters diese Drohungen zu lesen auf dieser Tafel und das gliedert sich quasi in die anderen Spukereignisse somit ein und es kommen wirklich oft so Drohungen vor, also es ist Drohungen, sowas wie stirb oder eben auch, dass eine Person als Bitch bezeichnet wird. Das war aber, also das Wort Bitch war für mich wieder eher so, okay, das muss ja ein relativ junger Geist sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie so eine viktorianische Lady oder so jetzt anfängt mit solchen Beschimpfungen um sich zu werfen.
Okay.
Ja, und inzwischen sind wir jetzt im späten Frühling 2006 angekommen und die Familie ist jetzt natürlich schon völlig zermürbt. Die haben inzwischen Angst in ihrem eigenen Haus und die Todesdrohungen, die jetzt noch dazugekommen sind, die machen es natürlich nicht besser.
Ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen.
Ja?
Haben die denn in dieser ganzen Zeit mal irgendwas aufgenommen? Also Video oder sowas? Oder sind die in der ganzen Zeit nicht auf die Idee gekommen, da mal eine Kamera einzuschalten?
Also die haben bis jetzt, soweit ich das weiß, noch nichts aufgenommen. Es werden aber später noch Aufnahmen gemacht.
Das verstehe ich immer nicht.
Nee, würde doch sofort mein Handy da mal aufstellen.
Oder wenn ich sehe, da bewegt sich ein Schrank oder so, dann man hat doch sein Handy sowieso, ja gut, auch 2006 schon.
Mhm.
Da kann man auch schon mal eben was aufnehmen eigentlich.
Ja, also waren die Handykameras zwar noch nicht so gut, aber ich meine auch, dass man da schon Handykamera mit Videofunktion hatte. Trotzdem spitzen sich die Ereignisse jetzt noch weiter zu, denn Marianne, und jetzt wird's richtig spooky, beginnt jetzt auch Nachrichten auf ihr Handy zu bekommen, also SMS.
Hä, von was für einer Nummer denn?
Ja, das ist jetzt nämlich die große Frage. Es steht nämlich in dem Buch und auch in den Berichten zu dem Fall, dass zum Teil diese SMS keiner Nummer zugeordnet werden können, also keiner Handy- und auch keiner Festnetznummer. Und das finde ich schon mal komisch, weil du denkst, da muss doch irgendein Absender stehen. Aber ich weiß nicht, ob da nur anonymer Absender steht oder sowas, keine Ahnung. Und manchmal kommen sie auch von Marks Telefon, obwohl er im selben Raum ist und sein Handy gerade nachweislich nicht benutzt. Also da kommen wir auch später noch zu einem Vorfall, den wir dann ausführlich noch besprechen, wo es halt so ist, dass er es offensichtlich nicht sein kann. Und in diesen Nachrichten, da heißt es jetzt beispielsweise, die Bitch stirbt heute, oder? Ich werde dich kriegen, Bitch.
Bitch macht er gerne, ne?
Das ist irgendwie so sein Lieblingswort, ja. Und jetzt wird's sogar noch gruseliger, und das ist für mich echt so ein bisschen mit das Schlimmste an dem Fall. Es bleibt nämlich nicht lange bei Textnachrichten, sondern es kommen bald auch Voicemails dazu.
Ich dachte, jetzt anrufe.
Ja, nee, Anrufe nicht, Voicemails. Und in denen sagt eine, wie es im Buch beschrieben ist, zitterige Roboterstimme, die Bitch wird heute sterben. Bitch, ich kriege dich, okay, Ma'am?
Und wenn ich einfach so eine komische Roboter-Voicemail bekomme, da würde ich einfach denken, jemand spielt mir einen Streich. Und das würde ich, glaube ich, schon wieder weniger gruselig finden, weil ich in dem Moment an den echten Menschen glauben würde. Und dann würde ich aber jetzt erst recht mal Kameras in meinem Haus aufstellen, nicht, dass jemand in meinen Wänden lebt.
Ja, okay, so rum kann man es natürlich auch sehen. Aber für mich war das eher so der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt wird es wirklich unheimlich, wenn ich mir vorstelle, mein Handy klingelt und dann ist da sowas dran. Oh, nee. Ja, und Marion und Mark, die wissen spätestens jetzt auch nicht mehr so richtig weiter und kontaktieren deswegen die paranormalen Ermittler Mike und Darren, von denen wir schon kurz gesprochen haben. Und die beiden sind es auch, die später das Buch schreiben werden, was es über diesen Fall gibt. Und die beiden kommen jetzt zu dem Paar nach Hause und sind jetzt erstmal das, was man bei so einem Fall auch sein sollte, nämlich skeptisch. Als sie das Haus betreten, da rechnen sie nämlich mit einer ganz bestimmten Stimmung oder hoffen vielleicht auch auf eine ganz bestimmte Stimmung, die typisch ist für Häuser, in denen Poltergeister ihr Unwesen treiben. Im Buch beschreiben sie das so. Oft, wenn man ein von Poltergeistern befallenes Haus betritt, gibt es eine Aura oder Atmosphäre, die einen beim Überschreiten der Schwelle wie eine Dampflok trifft. Dieses Gefühl ist schwer zu beschreiben, aber Ermittlern wohl bekannt. Typische Symptome sind ein tiefes Gefühl der Unruhe, ein Knoten im Magen und ein Druckgefühl in der Brust. Weder Darren noch Mike verspüren aber jetzt sowas und das wundert sie erstmal und macht sie auch so ein bisschen stutzig, weil sie sich dann eben direkt denken, okay, passiert hier überhaupt irgendwas?
Aber die Verwandten haben ja schon was gemerkt. Das ist irgendwie schon komisch, ne? Ja. Dass die paranormalen Ermittler da jetzt gerade eher nicht so empfänglich für sind, obwohl das die Verwandten schon sind.
Ja, finde ich auch. Aber ich könnte mir das vielleicht ein bisschen mit so einer gewissen Abgestumpftheit erklären, weil die Ermittler einfach wahrscheinlich schon viele solche Häuser betreten haben und dieses Gefühl vielleicht auch schon so gut kennen, dass sie das in einer leichten Form vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen, während die Verwandten, die vielleicht noch gar keine Erfahrungen mit solchen Phänomenen haben, das viel stärker wahrnehmen.
Ja, oder dass solche Sachen wie ja eine Kälte spüren eben gar nicht eindeutig auf einen Poltergeist hinweist und das eben auch nichts ist, worauf sie deswegen anspringen. Also vielleicht so wie diese beiden Ermittlerinnen, von denen du schon erzählt hast, die wissen vielleicht schon, ach, das kann, oder in 80% der Fälle ist es überhaupt nichts Paranormales, wenn man da eine Kälte verspürt und deswegen springen die da vielleicht nicht drauf an, wenn sie das merken. Das übrigens, wenn ihr laute Geräusche hört, die Straße wird hier gerade aufgerissen.
Das ist nicht der Poltergeist hier.
Nein.
Naja, also die beiden reden dann aber auf jeden Fall mit Marianne und Mark und haben aber schon das Gefühl, dass die beiden wirklich verängstigt sind und als sie ihnen diese Phänomene beschreiben, die sie schon erlebt haben, dann nehmen die beiden Ermittler das dann auch ernster und beschließen, dem Ganzen eine Chance zu geben und beginnen dann eben mit ihrer Arbeit. Und wenn ihr schon solche Filme gesehen habt, wie beispielsweise The Conjuring, dann wisst ihr auch so ungefähr, wie diese Arbeit aussieht. Das ist nämlich nicht so, dass die Ermittler sich da mit einem Ouija-Board hinsetzen oder so, sondern die versuchen wirklich Beweise zu finden für die Phänomene, die in solchen Häusern stattfinden und das mit jeder Menge verschiedener Geräte. Also da kommen Kameras zum Einsatz, Tonbandgeräte, aber auch Geräte, mit denen man bestimmte Strömungen, Energieströme aufzeichnen können soll, zum Teil auch Wärmebildkameras, also alles, was irgendwelche ungewöhnlichen Geschehnisse in so einem Haus in irgendeiner Form aufzeichnen und oder auch wiedergeben kann. Und es geht dann auch direkt zur Sache. Also die Ermittler beschreiben das später so, dass sie zusammen mit Marianne und Mark, ich glaube, in der Küche gesessen haben und auf einmal aus einem anderen Raum, in dem sich aber niemand befunden hat, Geräusche gehört haben. Also ein Poltern, ein Klopfen, wieder dieses komische Rollen von Münzen. Also irgendwie scheint es der Geist auch auf Münzen abgesehen zu haben. Und einfach verschiedenste Laute. Und das Ding ist halt, in diesem Raum ist ein Tonbandgerät. Und als sie das später überprüfen, können sie auch darauf jede Menge Geräusche hören, die sich nicht dadurch erklären lassen, dass da einfach keiner drin ist und nichts passieren dürfte.
Hast du diese Aufnahme gehört?
Leider nein. Und das finde ich so schade. Aber es ist halt so, dass wegen der Anonymität oder wegen der gewünschten Anonymität von Marianne und Mark die Aufnahmen aus dem Haus leider nie veröffentlicht worden sind. Wobei ich ehrlich gesagt finde, mit Tonaufnahmen hätte man es ja machen können. Da sieht man ja nichts drauf.
Ja, und der Geist wird sich ja dann nur zu erkennen geben und nicht die beiden, ne?
Genau. Und es ist aber so, dass die, also das kann ich schon mal vorwegnehmen, die Videos und Tonaufnahmen von einem weiteren paranormalen Ermittler, der als Skeptiker bekannt ist, überprüft worden sind und er da nicht den Eindruck hatte, dass es irgendwie Fälschungen sind. Also diese Aufnahmen gibt es wohl und die scheinen auch authentisch zu sein. Was aber durchaus veröffentlicht wurde, sind ein paar Fotos von den Phänomenen. Also da sieht man zum Beispiel die Kratzer auf Marks Körper oder auch ja seltsam arrangierte Stofftiere. Da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Die sind in dem Buch, die dürfen wir natürlich dann jetzt auch nicht zeigen. Wir können euch aber in die Shownotes ein paar Links packen, wo man einige von den Fotos zu sehen bekommt, sodass ihr euch da mal ein eigenes Bild von machen könnt.
Ah, schade, aber die Fotos gucke ich mir an.
Ja, macht das auf jeden Fall mal und ihr da draußen auf jeden Fall auch und schreibt uns dann auch, ob ihr dann irgendwie mehr oder weniger durch diese Fotos überzeugt von dem Fall seid. Die Geräusche aus dem Zimmer sind aber nicht der einzige Vorfall, bei dem die paranormalen Ermittler vor Ort sind, sondern da gibt's noch mehr. Und zwar ist es beispielsweise einmal so, dass Darren gerade im Haus ist, als er auf einmal eine schattenhafte Gestalt sieht. Und das ist generell so, dass auch diese Sichtungen von Schattengestalten in dem Haus massiv stattgefunden haben sollen, und zwar durch die Familie selbst, auch durch den kleinen Robert und auch durch Verwandte und Bekannte, die zu Besuch waren.
Mehrere Schatten oder ein Schatten immer mal wieder? Also kann man jetzt davon ausgehen, dass sich da jetzt mehrere Geister im Haus befinden?
So wie ich das verstanden habe, nur eine Gestalt, die aber über ein Dutzend Mal insgesamt gesehen worden sein soll. Und der Darren, der beschreibt die Gestalt jetzt so. Sie sei dunkel gewesen, sicher 2 Meter groß, sie habe kein Gesicht. Er hätte aber trotzdem gespürt, dass sie ihn angestarrt hätte, während sie sich durch ein Zimmer bewegt hätte, auf so eine schwebende Art und Weise. Und er hätte das Gefühl gehabt, dass diese Gestalt ihm absolut böse vorkommt. Und er hat sich dann später selber sehr geärgert, weil er in dem Moment gerade keine Kamera parat hatte. Er hätte gerne Aufnahmen von der Gestalt gemacht, hat es aber leider nicht. Und deswegen müssen wir uns hier nur auf seine Beschreibung verlassen.
Schade, schade.
Und ich muss sagen, das war schon so ein Punkt in der Geschichte, wo ich dann auch wieder skeptisch wurde. Wo ich mir dann aber einfach selber gesagt habe, okay, warum der Aufwand? Warum sich sowas alles ausdenken? Weil ich meine, dieses Buch, was da jetzt rauskam, ist jetzt auch nicht der krasse Bestseller des Jahres so und so gewesen.
Also, konnten sie ja vorher nicht wissen.
Ja, aber was, es gibt schon hunderte Bücher über Poltergeist-Phänomene, ne? Deswegen, also ich weiß, ich sehe da nicht so richtig die kommerzielle Absicht dahinter an diesem Fall.
Okay, mal abwarten. Noch bin ich aber noch nicht zu 1000% überzeugt. Also es ist nicht so, dass ich an sowas nicht glauben würde. Also generell glaube ich an sowas, aber ich bin bei den einzelnen Geschichten immer ein bisschen skeptisch.
Okay, dann gucken wir uns mal weiter die Phänomene an, die dann stattgefunden haben, während die Ermittler schon im Spiel waren und die eben dadurch auch von ihnen gesehen und bezeugt worden sind. Die Ereignisse aus dieser einen Nacht, die ich am Anfang erzählt habe, die kennst du ja schon und die sind auch so ein bisschen sinnbildlich für das, was ab dem Sommer 2006 passiert ist. Da ist das Ganze nämlich mehr und mehr eskaliert. Die Familie hatte eigentlich gar keine ruhige Minute mehr und die Geschehnisse sind auch immer bedrohlicher geworden.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei solchen Geistergeschichten, es kommt immer so vor, so der Geist testet so an.
Mhm.
Weißt du so, ich mach mal hier, ich mach mal da so ein bisschen. Und wenn die Leute dann da drauf einsteigen und dafür empfänglich sind, kommt mir das manchmal so vor, als würden die daraus so eine, ja, das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber so eine Energie oder sowas ziehen aus dieser Angst oder so. Und dann werden die ja immer schlimmer und sind dann ja auch immer zu mehr Dingen irgendwie fähig.
Mhm.
Ich glaube, wenn man da, ich sag jetzt mal, dickfällig ist und darauf gar nicht eingeht, wäre das, glaube ich, am besten.
Merk dir das mal für die Theorien.
Okay.
Da kommt noch was zu. Ich kann aber schon mal sagen, diese Dickfälligkeit, ich glaube, die würde mir zugutekommen. War nämlich schon ein paar Mal so, dass ich zum Beispiel nachts wach war und hörte so komische Geräusche von irgendwo aus der Wohnung. Aber ich hatte keinen Bock, ne? Ja, nee, ich war so richtig so, nee, komm, jetzt kein Spuk. Und dann ist auch nichts weiter passiert. Und wer weiß, vielleicht war das ja so ein Poltergeist, der dachte, er testet mal an. Und so gesehen, nee, guck mal, die hockt da nur. Die interessiert sich gar nicht für mich, ich gehe wieder.
Die hockt da nur, schreibt ihr True-Crime-Skript und
interessiert
sich nicht für Spuk. Na toll.
Ich hau ab in die nächste Wohnung.
Ja, wer weiß.
Ja, aber auf jeden Fall gab es bei Marion und Mark Geschehnisse, die man nicht so leicht ignorieren kann, wie so ein Klopfen oder so ein komisches Geräusch. Es ist jetzt nämlich zum Beispiel so gewesen, dass sie nach Hause gekommen sind und gucken so die Treppe hoch. Und dann steht da am oberen Treppenabsatz wieder einer dieser Kinderstühle von Robert. Auf dem sitzt jetzt ein großer Stoffhase von Robert und in seiner Pfote hat er eine Klinge eines Cuttermessers.
In meinem Kopf hat sich erstmal ein anderes Bild irgendwie so manifestiert. Ich habe diesen Kinderstuhl gesehen und dann diese 2 Meter große Gestalt da drauf sitzen und das war schon ein bisschen albern.
Kommt ihr mir mal nach Hause, hat der Geist gesagt auf seinem Kinderstuhl.
Ja.
Nein, also er hat dann gedacht, das sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich das jetzt mache, hat er dessen den Hasen dahingesetzt und dann, damit es bedrohlich ist, ihm einfach mal so eine Klinge in die Hand gegeben. Und mit Stofftieren und Messern hat's der Geist sowieso, also da gibt's auch ein Foto zu im Buch, da liegt dann da auf einmal so ein Stofftier und so ein Messer liegt so bedrohlich auf dem Stofftier, also das ist auch passiert. Und es gab auch ein ganz komisches Ereignis mit dem Schaukelpferd von Robert. Man muss nämlich sagen, dass der Geist oder was auch immer es war, es sowieso auf dieses Schaukelpferd abgesehen hatte, also das wurde wohl zum Beispiel des Öfteren auch mal von ihm auf den Kopf gestellt. Kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, wie das hielt, aber soll wohl so gewesen sein.
Doch, das hält.
Ja?
Ja.
Weißt du das?
Ich habe auch schon ein oder andere Erfahrung mit einem Schaukelpferd gemacht. Ich war sehr sauer auf mein Schaukelpferd damals. Ich bin hingefallen. Ich habe so sehr geschaukelt, bin dann so hingefallen. Das Ding hat sich dann auch umgedreht und ich habe dann zum Schaukelpferd gebracht. Das machst du aber auch nicht nochmal, ne?
Und da musst du zur Strafe auf dem Kopf stehen bleiben.
Nee, das ist dann weggekommen und ich habe stattdessen ein Stofftier bekommen.
Du hast dem Pferd gesagt, mach das nicht nochmal. Und das Pferd hat es nicht nochmal gemacht.
Eben.
Ja, aber mit diesem Schaukelpferd von Robert, da passieren jetzt deutlich seltsamere Dinge als mit deinem. Es ist nämlich so, dass einmal Ian, das ist der Bruder von Marion, ins Haus gekommen ist. Und was er da gesehen hat, hat ihm so richtig das Blut in den Adern gefrieren lassen. Es war nämlich so, dass das Schaukelpferd auf einmal aus der Dachluke hing an seinen Zügeln. Also es hing quasi von der Decke runter.
Mhm.
Ja, und das haben sie dann auch wieder so ein bisschen als Drohung aufgefasst, ne, weil Stofftiere mit Messern, erhängte Schaukelpferde, das haben sie schon ziemlich unheimlich gefunden und auch immer so ein bisschen so, als wenn der Geist ihnen sagen will, pass mal auf, ich krieg euch noch. Und auch auf diesem Level ist es aber leider nicht geblieben, denn jetzt ging der Geist neben den Angriffen auf Marion und Mark auch an ihr Liebstes. Und jetzt schauen wir uns den späten Abend des 17. Juli 2006 an. Die Familie, die schon wirklich total verängstigt ist inzwischen, hat beschlossen, diese Nacht nicht in dem Haus zu verbringen, sondern zu Marions Mutter zu fliehen. Go to your mom, hat der Geist ja gesagt, ne?
Aha.
Aber bevor sie gehen können, gehen Mark und Marion jetzt nach oben, um Robert zu wecken und ihn natürlich anzuziehen, damit
sie
mitnehmen
können. Die lassen
ihn
noch alleine irgendwo?
Ja, habe ich mir auch so gedacht. Ich würde da überhaupt niemanden mehr aus den Augen lassen in dem Haus, aber war wohl so, dass er dann noch
anschlafen war. Ist richtig mein 3-jähriges Kind oder 4, wie alt er jetzt sein muss.
Ja, und ich glaube, sie wünschen sich danach auch, sie hätten das nicht gemacht, denn als sie das Kinderzimmer betreten, erstarren sie erstmal. Das Bett ist nämlich leer.
Ich hoffe, aus dem Schreck haben die gelernt.
Ja, geht so. Aber bleiben wir erstmal bei diesem Ereignis. Robert liegt jetzt nämlich nicht unter der Decke, sondern er liegt auf dem Boden, ganz fest eingewickelt in seine Bettdecke. So straff, dass er das unmöglich selber gewesen sein kann. Also kennst du dieses, es gibt doch dieses, wie man Babys beruhigen soll. dass man die so ganz fest einwickelt in Decken. Und so soll das gewesen sein. Also das kann er wohl nicht selber gewesen sein.
Und war er wach?
Nein. Also er hat geschlafen mit offenen Augen, was schon mal ganz seltsam war. Also wie in so einer Trance war er.
Boah, das muss doch ein schlimmer Anblick gewesen sein. Du findest ihn nicht im Bett und dann liegt er da so komisch eingewickelt und hat die Augen auf. Du denkst doch im ersten Moment, der ist tot.
Das haben sie auch im ersten Moment befürchtet, zumal das einfach leider immer noch nicht alles war. Auf seinem Körper stand nämlich umgedreht ein Plastiktisch. Also so ein Spieltisch. Und das war natürlich jetzt erstmal ein ganz schlimmer Anblick für die beiden, ist ja klar.
Das ist sowas, wo ich sagen würde, okay, Leute, ich glaube euch jetzt doch.
Ja, weil man denkt,
sowas denkst du dir doch nicht aus. Mhm. Du kommst doch nicht auf die Idee. Du sagst dann vielleicht, wenn du es jetzt bedrohlich machen willst, ja, und auf seinem Bauch, da lag ein Messer, ne? Mhm. Wenn es jetzt da um Messer geht, aber du sagst doch nicht ein umgedrehter Plastiktisch.
Ja, also das fand ich auch super seltsam. Ja, stimmt, das ist schon wirklich so ein Ding, wo du meinst, nee, das denkst du dir nicht aus. Und jetzt weiß ich aber leider nicht wirklich, ob die beiden daraus gelernt haben, weil es gab noch ein weiteres ähnliches Ereignis, von dem ich glaube, es war danach. Und zwar ist es so, dass sie den kleinen Robert an einem Abend dann gar nicht mehr finden konnten. Also da lag er nicht in seinem Zimmer auf dem Boden und sie haben dann natürlich in Panik das ganze Haus durchsucht und fanden ihn dann schließlich in einem Schrank und auch wieder so dick in so eine Decke eingehüllt. Aber diesmal hat er dann ganz normal geschlafen, also hatte nicht die Augen offen.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, kann es sein, dass es da vielleicht zwei Geister gibt?
Das ist auch ein guter Gedanke. Du deckst dir schon die ganzen Theorien auf, die gleich noch kommen. Wir machen gleich Schluss nach der Beschreibung der Phänomene. Das ist alles schon enthüllt worden. Ja, also kann ich ja schon mal eigentlich auch jetzt sagen, tatsächlich gibt es diese Vermutung.
Also, dass es so einen Geist gibt, der den Robert so beschützen will, weißt du? Ja?
Ja, also die Vermutung gibt es. Also kommen wir später nochmal ausführlich zu, aber ja, die steht auf jeden Fall im Raum. Und das meinst du jetzt wegen was genau? Weil er da versteckt war in dem Schrank, oder?
Ja, und auch dieses Einwickeln in die Decke, das hat sowas von Schutz, finde ich. Das wirkt nicht wirklich bedrohlich. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Robert ja auch wahrscheinlich Angst hatte und dass der jetzt vielleicht so eine zweite Macht war. Die wollte ihn beruhigen, die hat ihn in diese Decke gewickelt. Und dann kam dieser böse Geist und hat dann da noch mit dem Plastiktisch um sich geschmissen. Weil das von der Handschrift her passt das für mich nicht so richtig zusammen. Das eine wirkt so beschützerisch und das andere wirkt ja wirklich aggressiv.
Mhm. Ja, stimmt. Also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und wie gesagt, da kommt später noch eine ganze Menge mehr zu, denn da ist schon was dran. Ja, und es ist jetzt so, dass Marion und Mark nach diesen Vorfällen halt endgültig sehen, das kann so nicht weitergehen. Und das teilen sie natürlich auch den Ermittlern mit. Die sind aber im Moment noch ratlos. Sie können die Phänomene zwar dokumentieren, versuchen auch herauszufinden, was dahinter steckt, kommen wir auch in den Theorien noch zu, können aber im Moment nicht wirklich was dagegen tun. Es eskaliert einfach immer weiter und ich erzähle dir jetzt nochmal einen Vorfall genauer, den eben auch die Ermittler mitbekommen haben und der auch zeigt, was für ein Chaos und was für ein Terror einfach zu der Zeit bei denen geherrscht hat. Das war eben auch aus dieser Phase der totalen Eskalation im Sommer und Herbst 2006. Zu diesem Zeitpunkt kriegen die beiden nämlich auch jetzt dauernd Anrufe auf ihr Handy oder auch auf ihr Festnetz oder von ihrem Festnetz aufs Handy, auch wenn sie wissen, dass gerade keiner im Haus ist. Also es ist auch tatsächlich vorgekommen, dass Marianne vorm Haus stand, wusste, es ist niemand zu Hause und wurde plötzlich von ihrem eigenen Festnetz angerufen.
Ah, also nicht mehr nur Voicemail, sondern auch wirklich Anrufe und hat sie dann mal abgenommen?
Ob sie da angenommen hat, als sie vorm Haus stand, das weiß ich nicht, aber an dieser Situation hier nimmt sie jetzt ab. Das ist nämlich ein Tag, an dem Mike wieder mit im Haus ist. Er bekommt, wie gesagt, alles mit und es ist Vormittag und da klingelt immer wieder das Festnetztelefon im Haus. Aber jedes Mal, wenn Marion den Hörer abnimmt, ist die Leitung tot. Da sagt also keiner was. Und sie ist jetzt sogar so ein bisschen naiv und denkt sich so, ja okay, vielleicht sind das ja nur irgendwelche lästigen Telefonstreiche und das hat gar nichts mit dem Geist zu tun. Und das geht jetzt den ganzen Tag über so weiter. Und kurz bevor der kleine Robert ins Bett gebracht werden soll, klingelt das Telefon erneut. Und Marion nutzt jetzt die Rückruffunktion und sie erstarrt, denn sie stellt fest, Mark, der Anruf kam von deinem Handy. Und alle Augen richten sich jetzt auf Mark, auch die von Mike, der das eigentlich gar nicht glauben kann. Denn Mark sagt jetzt, mein Handy liegt in der Küche, das kann gar nicht sein und will sein Handy dann holen. Aber als er nachschaut, ist das Handy verschwunden.
Okay.
Und bei Mike macht sich jetzt Misstrauen breit, denn er vermutet jetzt, dass Mark die Anrufe vielleicht doch irgendwie fingiert hat, dass er irgendwas damit zu tun hat. Es ist auf jeden Fall so, dass Marion jetzt vorschlägt, dass Mark mit ihrem Handy auf seinem anrufen soll, um einfach herauszufinden, wo das ist. Und er wählt jetzt, aber es klingelt nicht, stattdessen erscheint nur Leitung belegt, also sein Handy wird offenbar gerade benutzt. Und im selben Moment klingelt auch das Festnetztelefon erneut. Und Marion hebt ab, aber jetzt ist die Leitung nicht tot. Jetzt sagt nämlich eine kalte mechanische Stimme immer wieder ein Wort, und zwar Hi, 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 Hi. Und ich würde sagen, spätestens dann, ich würde das Telefon verbrennen. Ich würde es verbrennen, einfach ehrlich.
Ja, ich würde die Geliebte von Mark zur Rede stellen. Jetzt hat Marc schon eine Geliebte bei mir, aber ich finde, das klingt nach Psychoterror durch Marc. Ich bin jetzt gerade dabei, Marc zu verdächtigen.
Okay, und was ist dann mit den Kratzern an seinem Körper, die wir aus dem Nichts aber mal aufgetaucht
sind? Ja, das ist selber gekratzt.
So unauffällig.
Ja, weiß ich nicht. Du kratzt dich und das ist ja auch nicht sofort zu sehen.
Ja, also es heißt aber, wir haben die Videos ja leider alle nicht gesehen, es heißt aber, dass es auch tatsächlich Aufnahmen gibt, die belegen, dass diese Kratzer plötzlich einfach an seinem Körper erschienen sind.
Also glaubt keiner daran, dass es Marc war. Da bin ich jetzt die Einzige, die den Vater verdächtigt.
Ja, nee, also Mike hat ja hier auch so seine kleinen Verdachtsmomente. Es gibt auch Verdachtsmomente gegen Marc, aber die wurden nie bestätigt. So, ist jetzt so, dass Marks Handy aber auf jeden Fall jetzt wieder auftaucht. Nämlich liegt das wenige Minuten später, wie aus dem Nichts, plötzlich einfach wieder auf dem Küchentisch. Direkt vor den Augen von allen Anwesenden. Es hat aber keiner von denen da hingelegt. Also da haben wir mit was anderem beschäftigt und plötzlich war es dann auf dem Küchentisch. Und jetzt legen alle ihre Handys auf den Tisch, um einfach sicherzugehen, dass niemand da irgendwie irgendwas mitmacht und dieses ganze Spukgeschehen ist, was da gerade abläuft, faked. Und um 11.55 Uhr, also kurz vor Mitternacht, klingelt das Festnetztelefon erneut. Marianne geht ran und diesmal sagt die Stimme nicht Hi. Diesmal sagt die Stimme Hello, Hello, Hello.
Ich dachte jetzt Bye. Ich habe vergessen, mich zu verabschieden.
Nee, jetzt ist es Hello und um Punkt Mitternacht kommt dann ein weiterer Anruf und diesmal sagt die Stimme Sorry.
Sorry.
Ja, also tut ihr wohl leid, dass sie da jetzt alle terrorisiert hat. Ich weiß es nicht.
Verwählt, falsche Haus erreicht.
Genau.
Ja, tut mir leid.
Aber das ist auf jeden Fall die letzte Botschaft für diesen Abend.
Aber folgt auf dieses Sorry irgendwas so? Sorry und dann haben die Angst, oh Gott, was passiert jetzt? Und daraufhin liegt dann danach das Wohnzimmer in Schutt und Asche oder so? Oder passiert da gar nichts?
Nein, da passiert nichts. Das sind nur diese Anrufe, das bekommen halt alle mit. Keiner kann sich das erklären, wie das technisch möglich sein soll. Und ja, es gibt nur diese drei kryptischen Worte. Also Hi, Hello und Sorry. Ja, und die Ermittler, die stellen jetzt eine Theorie auf. Und zwar sehen sie ja, dass das, was da in dem Haus ist, auf irgendeine Art und Weise Chaos und Panik erzeugen will. Also ist ja zum Glück nie so, dass jemand wirklich ernsthaft verletzt wird, aber es sind ja schon viele, viele sehr bedrohliche Ereignisse, die da vor sich gehen. Und die beiden sind jetzt der Meinung, dass, was auch immer da sein Unwesen treibt, die Angst der Familie für sich nutzt.
Ja.
Ja, und das versuchen sie der Familie jetzt auch klarzumachen bei einem weiteren Vorfall. Da ist es nämlich so, dass auf einmal ein großes, bedrohliches Messer nach Marianne geworfen wird. Und bei dem Vorfall zum Beispiel...
Oh du, ich würde auch schon ein kleines Messer bedrohlich finden.
Ist auch wahr. Und da ist auch ihr Bruder Ian wieder anwesend und bekommt das mit. Marianne, die ist jetzt wirklich total außer sich und sagt sich, was zur Hölle, was soll das? Warum macht wer auch immer das? Und da versucht ihr Mike auch zu erklären, dieses Wesen, was auch immer es ist, nutzt deine Angst. Du musst versuchen, keine Angst davor zu haben. Und als sie das an diesem Abend dann irgendwie hinkriegt, sich nicht zu fürchten, obwohl gerade ein Messer nach ihr geworfen worden ist, da hört es dann für den Abend auch tatsächlich auf. Und jetzt habe ich dir jede Menge Phänomene beschrieben, die in dem Haus vor sich gegangen sind. Was aber interessant ist, ist, dass das alles im Herbst 2006 ganz plötzlich aufgehört hat.
Haben die aufgehört, Angst zu haben?
Könnte ich mir so vorstellen, weil das fand ich schon in der Chronologie irgendwie spannend, ne, dass Mike denen versucht hat klarzumachen, das lebt von eurer Angst. Und dann haben die das vielleicht begriffen und haben wirklich aufgehört, sich zu fürchten und dann kurz danach war es vorbei. Also vielleicht war es so, dass es einfach quasi verhungert ist, weil keine Angst mehr da war, von der es
sich ernähren konnte. Oder weitergezogen ist oder so.
Oder so, zum Weiterziehen kommen wir gleich auch noch. Ich sag ja, du deckst heute alles vorher auf. Ja. Aber das war wohl so. Und um das mal einmal kurz die Geschichte von den beiden zu Ende zu bringen, bevor wir jetzt zu den Theorien kommen. Es ist so, dass sie aber trotzdem nicht da wohnen geblieben sind. Die haben dann relativ kurz nach dem Ende der Phänomene das Haus verkauft und sind woanders hingezogen. Und
warum? Also warum wartest du ein Jahr lang ab? Ein Jahr lang spukt es bei dir, dein Kind ist weg, es werden Messer nach dir geworfen und du ziehst da nicht aus? Und dann irgendwann beruhigt sich das Ganze und du sagst, oh ja, jetzt gehe ich?
Also ich denke, dass es dieses, dass sich das beruhigt hat, nicht der Auslöser fürs Umziehen war. Ich denke einfach, guck mal, die hatten das Haus gerade gekauft. Die hatten beide, ich sag mal, jetzt so Jobs, wo du nicht unbedingt die Welt verdienst. Und ich glaube, dass sie sich vorher einfach nicht leisten konnten, auszuziehen.
Ach so, okay.
Ne? Ich denke, das wird der Grund gewesen sein. Die haben bestimmt schon länger nach einem anderen Haus gesucht in der Zeit. Aber da konnten sie halt erst umziehen. Ja, und wie gesagt, in ihrem neuen Haus gab es dann keine Geschehnisse mehr und es gab danach auch nie wieder Geschehnisse. Es ist aber so, dass Marianne sagt, diese Zeit hat sie sehr, sehr geprägt. Und zwar ist es so, dass sie noch Jahre danach, wenn irgendwo ein unerklärliches Geräusch auftaucht, dass sie da sofort Panik bekommt und sich denkt, jetzt geht's wieder los.
Okay, dann ist damit aber die Theorie widerlegt, dass sie keine Angst mehr hatten und dieses Wesen quasi verhungert ist, weil es keine Energie mehr bekommen hat. Weil wenn sie da direkt bei dem kleinsten Geräusch wieder Panik hat.
Ist auch wieder wahr. Ja, dann, also wir wissen da nicht, warum es aufgehört hat. Hätte der Geist keinen Bock mehr gehabt. keine Ahnung.
Ja.
Aber auf jeden Fall war es dann irgendwie vorbei und ist ihnen auch zum Glück nicht gefolgt. Und damit sind diese Ereignisse ja eigentlich abgeschlossen. Und klar, man könnte jetzt sagen, okay, Poltergeist hatte mal Lust, dann nicht mehr, hat vielleicht seinen Frieden gefunden, vorbei. Aber es gibt halt so ein paar offizielle Theorien, die eben auch von den beiden investigativen paranormalen Ermittlern aufgestellt worden sind. Und die gucken wir uns jetzt nochmal an.
Da bin ich echt gespannt.
Ja, du hast ja sowieso schon alles hier auf den Tisch gebracht. Und wir kommen jetzt auch zuallererst zu deiner Theorie davon, dass es vielleicht zwei Geister gegeben haben könnte. Und damit im Zusammenhang steht eine Figur namens Sammy. Es ist jetzt nämlich so, dass der kleine Robert ja von Anfang an in diese Geistergeschehnisse total involviert war. Also der hat das mitbekommen, der hat ja selber auch Gestalten gesehen und die Ermittler haben sich auch mit ihm darüber unterhalten. Und er ist so ein ganz aufgeweckter kleiner Junge gewesen. Ich finde, das kam bis jetzt auch nicht so wirklich rüber. Also der war kein verängstigtes Kind, sondern der war laut und fröhlich und hat gerne gesprochen und hat den Ermittlern von einem Sammy erzählt, der sein Freund wäre, der oft mit ihm im Haus spielen würde.
Aha, gut, aber so ein unsichtbarer Freund ist jetzt nicht so ungewöhnlich bei Kindern in dem Alter.
Genau. Es ist aber so, dass die Ermittler sich dann gedacht haben, das gleiche eigentlich, was du dir gedacht hast, nämlich, dass Sammy vielleicht ein weiterer Geist sein könnte, der im Haus ist, um auf den kleinen Robert aufzupassen, damit der Poltergeist, der böse Geist, ihm nichts antun kann.
Ich finde, dieses in die dicke Decke einpacken oder in die Decke so fest einpacken, hat für mich eher was Weibliches, was Mütterliches oder von mir aus auch was Väterliches, was Fürsorgliches, sieht für mich nicht nach einem anderen Kind aus.
Mhm, okay.
Würde ich sagen, oder? Also ich glaube jetzt, wenn er jetzt im Schrank nur gesessen hätte, vielleicht sein Lieblingskuscheltier neben sich liegen hätte, dann würde ich sagen, ja klar, okay, Sammy, vielleicht ein anderer kleiner Junge, was machen Kinder, wenn sie Angst haben, verstecken sich im Schrank, haben ihr Lieblingskuscheltier dabei. Aber dieses in diese Decke so einrollen oder so, wirkt für mich ja so fürsorglich, wie so Eltern sind.
Mhm. Ja, wer weiß. Ich meine, vielleicht ist Sammy ja auch ein Erwachsener oder eine Erwachsene vielleicht sogar, weil Sammy kann ja auch vielleicht die Abkürzung für Samantha sein oder so.
Aber das hat er nie genauer erläutert.
Ja, das ist nicht so richtig zutage gekommen. Also die Ermittler haben dann tatsächlich auch Versuche angestellt, mit Sammy zu kommunizieren und das hat auch geklappt.
Okay.
Und sie haben dann zum Beispiel so gefragt, ja, kennst du Robert? Und dann hat Sammy gesagt, ja, magst du Robert? Dann hat Sammy geantwortet, manchmal, was ich seltsam finde.
Wirkt für mich aber wieder wie ein Kind.
Mhm.
Weil so ein Kind so, ja, der ist mein Freund, aber manchmal finde ich den doof und sowas, ne?
Ja, genau. Und so richtig konnte leider nicht herausgefunden werden, wer oder was Sammy ist. Es ist aber so, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt auch geschriebene Nachrichten von Sammy gegeben hat. Und was halt auffällig ist, ist, dass Sammy auch dieses komische Wort Ma'am benutzt hat.
Also das ist jetzt wahrscheinlich total abgehoben. Aber gibt es auch Poltergeister, die sich so, also ist das irgendwo schon mal nachgewiesen, dass sich ein Poltergeist schon mal so aufgeführt hat, als hätte der so eine abgespaltene Persönlichkeit?
Das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Das ist nämlich das, was ich als nächstes gesagt hätte. Das haben die Ermittler jetzt nämlich auch vermutet. Also sie haben sie jetzt nicht mit einer abgespaltenen Persönlichkeit begründet. Die haben aber gesagt, es könnte durchaus sein, dass der Geist mehrere Persönlichkeiten vereint. Nämlich einmal diese, die einfach dafür Terror und Angst sorgt. Aber auch eben ein alter Ego, wenn man so will, was sich eben auf den kleinen Jungen fixiert und was ihm eine Freundschaft vorgaukelt, obwohl es eigentlich auch nur ein Teil des bösen Geistes ist.
Und kann es auch sein, dass so ein Geist quasi... Also ich sag, kannst du sein, das ist gut, ne? Gibt es da jetzt einen Beweis für? Nee, aber dass der so in mehreren, ich sag jetzt mal, Altersstufen, Entwicklungsstufen hängen geblieben ist, dass der vielleicht einerseits ein Kindheitstrauma vielleicht irgendwie nicht so richtig verarbeitet hat und ein Teil von ihm noch so aus dem Stand von einem kleinen Kind ist, der aber in Wirklichkeit schon ein Erwachsener ist, der vielleicht aus diesem Trauma heraus irgendwelche Aggressionen entwickelt hat, die sich dann vielleicht auch speziell gegen den Mark richten, weil der ihn vielleicht an irgendwen erinnert oder so. Gibt es dazu irgendwas?
Dazu habe ich nicht wirklich viel gefunden, aber schon die Vermutung, dass Sammy ein kindlicher Teil des Geistes sein könnte, das schon.
Ja.
Und ich meine, warum auch nicht? Wenn wir uns mal die moderne Psychologie angucken, bei Menschen, ist es ja durchaus auch so, dass öfters mal die Rede von sowas ist wie dem inneren Kind.
Genau, also ich versuche das jetzt gerade einfach zu übertragen. Also klar, dieses ganze Jahr, der ist jetzt ein Geist und keiner kann den sehen und so, das ist ja eine Sache. Aber wenn man davon ausgeht, der ist menschlich, war menschlich, dann kann das ja schon durchaus gut sein, oder?
Ja, dass vielleicht ein kindlicher Anteil von ihm diese bestimmten Ereignisse hervorruft, die nicht so ganz zu den anderen passen. Und ja, wer weiß, vielleicht wirklich auch so eine gewisse Aggression gegen die Eltern. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass die Ermittler irgendwann überzeugt sind, okay, Sammy ist kein eigenständiger Geist, der zu Roberts Schutz da ist, sondern Sammy ist ein Teil des Poltergeist-Phänomens.
Ja.
Und das bringt uns ja dann irgendwie zu der Frage, aber was ist denn überhaupt ein Poltergeist? Und da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen, denn dazu gibt es ja auch verschiedene Theorien. Also die simpelste und wahrscheinlich verbreitetste ist ja, okay, das ist einfach ein toter Mensch, der keinen Frieden gefunden hat und der darum jetzt, um seine Frustration loszuwerden oder auch vielleicht einfach nur, um den Menschen zu zeigen, hey, pass mal auf, ich bin hier, mich gibt's noch. Oder auch um sich Hilfe zu suchen, damit ihm jemand hilft, Frieden zu finden, auf sich aufmerksam zu machen. Das ist ja immer so dieses, was man zuerst vor Augen hat.
Ja, das würde ich in dem Fall eigentlich auch irgendwie glauben, weil du hast das Gefühl, dass da so eine kindliche Aggression teilweise ja auch hintersteckt, so dieses mit Spielzeugen werfen und so. Mhm. Und das wirkt ja schon sehr, sehr hilflos. Also wirklich wie so ein Kind, das vielleicht irgendein Problem hat, sich nicht anders äußern kann und auf diese Art dann aggressiv wird oder so.
Aber warum dann diese Die-Bitch-Drohungen? Warum nicht Help Me oder irgendwas? Weißt du?
Weißt ja nicht, was diesem Menschen vorher passiert ist. Und du weißt ja auch nicht, ob er nicht gerade in den, sagen wir jetzt mal so, der hat da gelebt in diesem Haus mit seinen Eltern, die vielleicht ganz, ganz furchtbar zu ihm waren oder so.
Mhm.
Deswegen hat er dieses Bedürfnis, den Jungen zu schützen vor Eltern, die er eigentlich als bedrohlich empfindet. Möchte die Eltern aus dem Haus haben, bedroht sowohl die Mutter als auch den Vater.
Mhm.
Sowas könnte ja sein. Deswegen finde ich das total schade, dass man überhaupt nicht weiß, welches Haus das jetzt war. Und so kann man auch der Geschichte des Hauses nicht nachgehen. Man kann nicht gucken, wer hat da mal gewohnt, was hat sich da vielleicht mal ereignet.
Ja, wobei es wohl so ist, dass die Ermittler da durchaus recherchiert haben und zu dem Schluss gekommen sind, in diesem Haus hier ist nichts passiert. Allerdings weiß man das ja auch nicht immer.
Nee, natürlich nicht.
Also es kann ja auch was geschehen sein, was unter den Teppich gekehrt worden ist, was einfach nie in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Vielleicht ist ja auch ein Mensch zum Beispiel, der in seiner Kindheit da ganz schlimme Dinge erlebt hat, der aber dann trotzdem noch ein normales Erwachsenenleben hatte, vielleicht nicht in dem Haus gestorben ist, aber dann trotzdem nach seinem Tod irgendwie.
Ja, oder der ist in dem Haus gestorben und die schlimmen Ereignisse haben sich vorher mit seiner Familie in einem ganz anderen Haus ereignet. Der ist
oder so.
In dieses Haus gezogen, da gestorben, spukt da rum, erkennt in Marianne und Mark irgendwie seine Eltern wieder, erkennt vielleicht sein eigenes Leben darin wieder, kleiner Junge, so.
Mhm. Ja, und vielleicht hat er auch wirklich so eine gewisse Zwiespältigkeit, was eben dafür sprechen würde, dass er zumindest zu Robert auch manchmal nett war und dass er ja zum Beispiel auch am Telefon dieses Sorry gesagt hat. Vielleicht war es ja einerseits so, dass er eben seine Kindheitstraumata da verarbeitet hat, indem er eben diese Angriffe gemacht hat gegen die Familie und so, wollte aber auf der anderen Seite trotzdem Hilfe haben und hat deswegen auch zum Beispiel dieses Sorry am Telefon gesagt und hat sich deswegen so widersprüchlich verhalten.
Ja, oder das war einfach was, wozu er vielleicht gezwungen war, nachdem er vielleicht früher als Kind auch schon mal ausgerastet ist, dass er sich dann entschuldigen musste, um dann irgendeiner Strafe zu entgehen oder so.
Oh, jetzt wird es hier wirklich düster, ne? Aber wer weiß. Ja, ihr seht, wir sind an dieser Stelle aber auch wirklich ganz tief im Paranormalen, denn wir setzen ja jetzt gerade einfach voraus, okay, das ist wirklich ein Geist gewesen, also ein verstorbener Mensch.
Ja gut, aber das muss man ja jetzt hier dann auch. Also entweder sagen wir, das ist kompletter Quatsch, dann können wir uns die Folge auch sparen, oder wir lassen uns drauf ein und sagen, okay, diese Ereignisse, wir glauben das jetzt einfach mal so, wie das geschildert worden ist, und dann können wir ja nur überlegen, wie ist es dazu überhaupt gekommen.
Ja, und ich bin auch total gespannt, wie ihr das Ganze seht, also ob ihr da auch irgendwie so ein Draht zu habt, dass ihr an diesem Punkt bereit seid zu sagen, okay, ich lasse mich drauf ein, oder ob ihr ganz, ganz skeptisch seid und sagt, glaube ich alles nicht. Also schreibt uns unbedingt eure Meinung dazu. Eine Vermutung, die es bei Poltergeistern ja auch immer gibt, ist, dass da böse Geister und Dämonen hinterstecken könnten. Und ich tue mich damit immer ein bisschen schwer, denn ich denke mir, okay, was sind Dämonen? Also wenn du Dämonen dir im christlichen Sinne anguckst, dann sind das ja Wesen, die, glaube ich, nicht unbedingt einen großen Vorteil daraus ziehen würden, in einem Haus herumzuspucken.
Also ich glaube diese Dämonengeschichte auch immer nicht. Also ich denke, dass es böse Geister und gute Geister gibt im Sinne von, es gibt auch gute Menschen und böse Menschen. Und es gibt auch Menschen, die irgendwo dazwischen sind, die einen guten Kern haben, aber trotzdem dazu fähig sind, böse Dinge zu tun oder so.
Was ich aber spannend finde, ist, dass es auch noch eine ganz irdische Erklärung oder einen ganz irdischen Erklärungsansatz gibt für Poltergeistphänomene. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und zwar, dass es durchaus möglich sein soll, dass Menschen sowas hervorrufen.
Ich dachte, Menschen sind dann da nur so empfänglicher dafür, beziehungsweise hervorrufen im Sinne von durch irgendwelche Energien, aber dass das schon noch irgendwie so eine andere Kraft mit am Werk ist?
Ja, das ist auch die Theorie, aber diese andere Kraft muss nicht zwingend ein Geist sein im Sinne von ein verstorbener Mensch, sondern das ist vielleicht etwas, was wir gar nicht so genau verstehen und benennen können, nämlich einfach eine Energie, die eben, also ich fange mal am Anfang an, es heißt nämlich, dass es so sein soll, dass Menschen, die unter starkem Stress stehen oder in denen gerade energetisch aus irgendwelchen Gründen ganz viel abgeht, also oft sollen da auch Teenager betroffen sein, in der Lage sind, einen Poltergeist zu erschaffen. Und es gibt bei diesem Fall jetzt tatsächlich die Theorie, dass das der kleine Robert gewesen sein soll. Das ist ein bisschen strittig, weil es, wie gesagt, in der Regel eher Teenagern als kleinen Kindern zugesprochen wird. Es heißt aber, es könnte hier so sein, dass Robert durch den Umzug, durch seine Lebensphase als Dreijähriger, wo so ein kleines Kind wohl innerlich schon ziemlich im Wandel ist, durch den Arbeitsstress seiner Eltern, durch den Trauerfall in der Familie, den es ja auch noch gegeben haben soll, dass er einfach ziemlich gestresst gewesen ist und dass er dadurch eine Energie freigesetzt hat. Und jetzt gibt's die Theorie, und ich weiß, wir werden jetzt ein bisschen metaphysisch, dass diese Energie jetzt aber ein Eigeninteresse daran entwickelt, am Leben zu bleiben. Und weil diese Energie entstanden ist aus negativen Emotionen bei dem kleinen Jungen oder bei irgendeiner anderen Person, nährt die sich auch von sowas. Und jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zu dieser Theorie, dass sich ein Poltergeist von der Angst der Menschen ernährt. Das geht nämlich damit einher. Und zwar heißt es jetzt, dass diese Energie das Interesse hat, am Leben zu bleiben. Und deswegen muss sie immer mehr Angst erzeugen bei den Menschen, bei denen sie jetzt nun mal gerade ist, um das eben zu bewerkstelligen, um nicht wieder zu verschwinden.
Aber hatte denn der kleine Robert auch Angst? Also dieses, dass der alleine da schläft und dann scheinbar auch so tief und fest schläft, dass er nicht mal wach wird, wenn man ihn da irgendwie raushebt und in eine Decke wickelt. Ich glaube, wenn ich 3 wäre und da würde es bei mir spuken, dann hätte ich mehr Angst und könnte nicht so tief und fest schlafen.
Ja, also soweit man weiß, hatte er keine Angst, weil er ja in erster Linie mit dem Sammy zu tun hatte, der eine Art Spielfreund für ihn war. Aber es geht ja auch nicht nur um Angst. Also es geht um sämtliche negativen Emotionen. Also dieser Geist soll dann entstanden sein aus seinem Umzugsstress, nenne ich es jetzt mal einfach.
Ja, aus dem Stress entstanden, das verstehe ich schon. Aber wenn er dann weiter wachsen möchte, warum stresst er dieses Kind dann nicht noch mehr? Warum macht er dem Kind dann nicht noch zusätzliche Angst? Das wäre ja leicht gewesen. Du kannst ja kleine Kinder doch recht leicht verschrecken.
Vielleicht war der kleine Robert aber einfach nicht schreckhaft und deswegen hat er es bei den Eltern versucht. Ich weiß es nicht, ich finde es jetzt auch schwierig, Sammy in Verbindung zu bringen mit dieser komischen, sich aus Angst nährenden Energie, weil ob die sich dann wiederum manifestieren kann in eine Person, die sie sich ausgedacht hat, nämlich Sammy, ist jetzt auch wieder fraglich. Ich meine, es könnte ja auch durchaus sein, dass Sammy vielleicht einfach wirklich nur ein imaginärer Freund war und dass die Energie sich diese Gestalt dann irgendwann zunutze gemacht hat, um unheimliche Botschaften zu hinterlassen, um wiederum die Eltern und die Ermittler zu stressen und aus deren Angst und aus deren negativen Gefühlen weiterzuwachsen, dass dieser Sammy aber einfach gar nicht als solcher existiert hat.
Also das glaube ich eigentlich auch nicht. Also ich glaube da wirklich, wenn dann eher dran, an irgendeinen Verstorbenen, der irgendein Problem hatte, ja, das glaube ich eher. Und dieses sich ernähren von Angst, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen in dem Zusammenhang.
Ja.
Oder vielleicht auch nicht unbedingt von Angst, sondern von Energie generell.
Ja.
Aber natürlich, wenn es bei dir im Haus spukt, überwiegen negative Energien.
Ja.
Das ist ja klar.
Was ich in dem Zusammenhang mit irgendwelchen Energien, die da im Raum herumschweben, jetzt aber noch erwähnen muss, und das passt auch zu der Geistertheorie, ist der sogenannte Contagion-Effekt. Der wird auch in dem Buch beschrieben.
Was heißt das?
Das heißt Übertragung oder Ansteckung. Und zwar ist es jetzt so, dass davon ausgegangen wird, dass solche Phänomene ansteckend sein können. Also dass sich quasi Poltergeistphänomene von einer Person auf die andere übertragen können, wenn man dafür empfänglich ist. Und dafür spricht, dass die beiden Ermittler, die hier in dem Haus der Familie unterwegs waren, berichten, dass sie in der ersten Zeit nach dieser Ermittlung in ihren eigenen Häusern ähnliche Phänomene erlebt haben.
Okay, das finde ich aber total seltsam jetzt.
Ja, warum?
Wenn ich an den Poltergeist glaube, dann ist das für mich eine Person. Und nicht irgendwer, der sich dann da abspalten und in 5 Häusern parallel spuken kann. Und für mich ist das aber auch nicht so niemand, der da so rumwandelt und sagt, ach ja, heute Nacht gehe ich mal zu Mike, jetzt gehe ich mal zu Mark, dann gehe ich mal zu Darren. Passt für mich irgendwie nicht.
Also für mich passt das nur im Zusammenhang mit dieser Vermutung von dieser seltsamen Energie, die entsteht aus Stress und Angst und die wächst durch Stress und Angst, dass die vielleicht dann noch irgendwann sagt, ich spalte mich auf und begleite noch mehr Leute.
Ja, aber daran glaube ich ja nicht.
Ich auch nicht, aber in dem Zusammenhang wird das für mich Sinn ergeben. Ja, aber wie gesagt, denke ich auch eher nicht. Ich könnte.
Weißt du, was ich eher glaube? Nee. Die beiden paranormalen Ermittler haben es zum ersten Mal mit einem wirklichen Spuk zu tun und haben Angst. Und
könnte ich mir auch vorstellen.
Ist es so, die haben wahrscheinlich vorher immer so gar nicht so was wirklich Realistisches erlebt und
Ja.
Jetzt haben sie dann zu Hause auch ein bisschen Schiss.
Ja, klar, aber man kennt das ja von sich, ne? Ich finde, wenn man durch irgendwas gerade auf Spuk total sensibilisiert ist, zum Beispiel, wenn man einen richtig unheimlichen Film geguckt hat. Ach ja, in dem Zusammenhang mal eine kleine Frage an euch. Kennt ihr einen richtig unheimlichen Film? Dann ratet mir den bitte mal. Ich habe mich nämlich schon so lange bei keinem Film mehr gegruselt. Ich bin da sowas von abgestumpft. Also mal her damit. Ich möchte mich mal gerne wieder so richtig gruseln.
Ja, wie hieß denn dieser Kinofilm, der jetzt da rausgekommen ist?
Weapons.
Ist der gruselig?
Ja, genau.
Sag mal was dazu.
Erzählt mal, ob sich der lohnt. Ja, aber ich finde zum Beispiel, so wenn man früher so einen richtig gruseligen Film gesehen hat, danach war man noch dann so, die Nerven waren so angespannt und dann hat man irgendwie viel leichter auch das Gefühl gehabt, dass man jetzt gleich irgendwie einen Spuk erlebt oder so. Und vielleicht war das bei den beiden ja auch so. Ja, wir können an der Stelle festhalten an diesen Ansteckungseffekt, glaubst du nicht so richtig?
Genau.
Okay, dann bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch einmal für die Skeptiker da draußen. Natürlich wurde und wird die Geschichte stark angezweifelt, bis heute. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich habe keine Beweise gesehen, ich glaube das Ganze auch nicht. Und das finde ich auch absolut nachvollziehbar. Also.
Und das ist auch was ich an dieser Geschichte überhaupt nicht verstehe, warum es diese Beweise nicht gibt. Familie anonym halten, schön und gut. Aber Geist anonym halten muss man ja nicht. Und es hätte doch das eine oder andere gegeben, was man hätte veröffentlichen können, außer einem Foto. Ich meine, Foto ist nicht sehr aussagekräftig, muss
Find
man
ich
ja
auch.
Mal sagen. So, ja, da sitzt dann vielleicht ein Teddy rum mit einem Messer, aber das Messer kann dem ja auch jeder in die Hand gegeben haben.
Genau, also das ist mir auch alles ein bisschen zu diffus. Es spuken auch manche Videos durchs Netz, die angeblich aus dem Haus sein sollen, aber es sind halt Fakes. Also die haben halt wirklich nichts veröffentlicht von da. Und es hat sich dann bei den Skeptikern so ein bisschen herauskristallisiert, dass eben vor allen Dingen Mark als der Schuldige dargestellt worden ist. Ihm ist halt unterstellt worden, diesen ganzen Spuk gefaked zu haben. Aus dem Grund, weil er, obwohl er zum Beispiel derjenige war, der diese Kratzer am Körper hatte, wohl nie so verängstigt gewirkt haben soll, wie beispielsweise Marion, die das wirklich fertig gemacht hat. Weil halt einige der Anrufe von seinem Handy ausgingen. Und deswegen war es halt so, dass manche meinten, okay, der will sich hier bereichern, der erhofft sich davon irgendwas und so weiter.
Aber das widerspricht ja auch schon wieder dieser Theorie mit der Energie. Der Robert hatte keine Angst, der Mark hatte keine Angst. Die einzige, die Angst hatte, war die Marianne. Warum hat er sich dann nicht ganz schnell jemand anderes gesucht?
Ja, also ich denke nicht, dass der Mark gar keine Angst hatte. Zum Beispiel, als sie den Robert gefunden haben, da mit dem Tisch auf sich, da war der ja auch ziemlich verängstigt. Aber generell war es halt so, dass Marianne die ängstlichere war, während er wohl relativ ruhig geblieben ist.
Aber das muss man doch auch ganz leicht herausfinden können. Oder die Frau hätte das doch zumindest herausfinden können. Die muss doch wissen, ob der Mark immer mal kurz verschwunden ist und dann, ja. Oh, das Kind liegt jetzt nicht mehr im Kinderbett oder so. Also das wäre ja schon sehr, sehr auffällig.
Denke ich mir auch. Und es ist auch so, dass gesagt wird heute, also auch von den paranormalen Ermittlern, die ja eng mit der Familie zu tun hatten, dass sich kein Verdacht gegen den Mark hier bestätigt hat, dass er auch nie was dagegen hatte, dass sie zum Beispiel ihre Tonbandgeräte und ihre Kameras überall im Haus aufbauen, wodurch sie ja auch ihn gesehen hätten, wenn er da irgendwas faked und dass er eigentlich nie irgendeinen Indiz darauf geliefert hat, dass das Ganze von ihm kommen könnte. Es ist aber einfach so, dass die Skeptiker sich natürlich was suchen, wer könnte es gewesen sein und sind dann dabei eben auf den Mark als Verdächtigen gestoßen, aber es gibt eigentlich kein belegbares Verdachtsmoment gegen ihn. Ja, und für mich ist der Fall einfach so ein bisschen auffällig, eben weil er so neu ist, weil der Geist oder was auch immer es ist, sich eben solchen Sachen wie den Handys und Telefonen bedient der Leute und weil der Geist so moderne Sachen formuliert wie Bitch. Und ja,
deswegen, und da muss ich mal nachgucken, ob man das nicht irgendwann früher auch schon gesagt hat.
Wer weiß, ne? Das macht den so spannend, weil es für mich einfach wirklich so ein moderner Spukfall, für den es aber bis heute einfach keine Auflösung, keine Erklärung, aber leider auch keinen Beweis gibt.
Schade, schade.
Mhm.
Ich finde, das hätte wirklich sehr, sehr viel Material liefern können.
Finde ich auch. Und ich hätte es auch gerne gesehen, aber es ist einfach immer bei Spuksachen so. Man kann da viel vermuten, aber es gibt ja bis heute einfach keinen handfesten Beweis für die Existenz irgendwelcher Geister. Und dazu trägt auch leider dieser Fall nicht bei.
Ja, dann sind wir fertig.
Dann sind wir jetzt eigentlich durch, ja. Also dein Fazit jetzt, Fake-Geist?
Schwierig. Ich glaube generell schon an solche Phänomene. Würde auch in dem Fall irgendwie daran glauben, weil mir einfach manche Sachen seltsam vorkommen und nicht ausgedacht vorkommen, wie eben diese Sache mit dem umgedrehten Tisch auf dem Kind. Also das finde ich so absurd, da würde ich sagen, da kommt keiner drauf.
Ja.
Ich bin aber wirklich ein bisschen skeptisch, weil eben diese ganzen Videoaufnahmen und Tonaufnahmen nicht veröffentlicht worden sind.
Das ist für mich auch der springende Punkt. Es ist auch so, dass einer der beiden Buchautoren sich inzwischen von dem Projekt distanziert, aber nicht, weil er sagt, das war alles gefaked, sondern da gibt's ein Vorwort im Buch zu. Er hat wohl seine Überzeugungen geändert und seinen Glauben geändert und ist jetzt kein investigativer, paranormaler Ermittler mehr und deswegen will er damit nichts mehr zu tun haben.
Hä? Das verstehe ich aber irgendwie gar nicht. Also entweder hat er diese Dinge erlebt, wie kann er sich denn dann davon jetzt distanzieren? Inwieweit denkt er dann, diese Phänomene kommen durch was anderes, wenn er irgendwie da seinen Glauben geändert hat?
Oder? Ja, vielleicht, ne, dass er einfach nicht mehr so dahinter steht zu sagen, das sind irgendwelche Geister, sondern vielleicht sind das für ihn jetzt göttliche Zeichen oder ich weiß es nicht, wird da jetzt nicht genauer drauf eingegangen, aber der eine ist raus.
Okay, komisch.
Ja, finde ich auch. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass er gesagt hat, ne, ist alles Quatsch. Passt halt einfach nicht mehr in sein Leben, sagen wir es mal so. Aber denn, also es war der Mike.
Ja, finde ich irgendwie komisch, so passt nicht in mein Leben, ist passiert, passt aber nicht in mein Leben. So, weiß irgendwie nicht, was ich von dieser Aussage halten soll.
Ja, ich finde der Darren ist derjenige, der noch hinter dem Buch steht und der klingt auch in seinem Vorwort da so ein kleines bisschen irritiert, sagt aber auch, okay, es ist so, wie es ist. Ändert aber nichts an den Geschehnissen.
Ja, gut. Dann bin ich mal gespannt, wie ich heute Nacht schlafe.
Hoffentlich gut. Ja, und ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr diese Folge jetzt auch zum Einschlafen gehört und gruselt euch gerade richtig und könnt kein Auge zutun. Das will ich natürlich mal nicht hoffen.
Keine Angst haben, davon nährt sich der Poltergeist nur.
Genau, also cool bleiben, weiter schlafen und an alle anderen, die es nicht nachts gehört haben, noch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, dann hören wir uns wieder bei der nächsten regulären Folge am Dienstag.
Ja, und noch eine Kleinigkeit. Wir haben ja Anfang Oktober unsere Jubiläumsfolge und wir haben diesen Aufruf schon mal bei Instagram gemacht. Solltet ihr irgendwelche Fragen an uns haben? Solltet ihr irgendwelche Nachrichten haben, von denen ihr gerne möchtet, dass sie vorgelesen werden im Podcast, dann schickt uns die gerne über Instagram oder übers Kontaktformular auf unserer Homepage oder schreibt doch einfach in irgendeinen Kommentar, was, also egal jetzt ob bei Podimo oder YouTube oder Spotify oder so. Und ja, dann lesen wir das eventuell vor, beantworten eure Fragen und so weiter.
Genau. Das machen wir. Ja, lasst uns auch gerne eine Bewertung für die Folge da. Lasst uns wissen, ob ihr euch mehr oder weniger Mystery-Content wünscht und ansonsten...
Ja, es hat ja schon ein bisschen gedauert, bis wir diese Mystery-Folge jetzt veröffentlicht haben.
Ja, es liegt aber auch daran, dass wir schon mitten in der Missing-411-Recherche stecken. Es wurde schon nachgefragt, dauert noch ein bisschen, weil es uns echt wichtig ist, das Thema ausführlich und ganz seriös zu bearbeiten. Aber
ja, und
wird kommen.
Ja, und es ist ja so, wir haben eine normale Arbeit, machen den True Crime Podcast neben der normalen Arbeit und machen die Mystery Folgen neben der normalen Arbeit und den normalen True Crime Folgen. Deswegen dauern die manchmal ein bisschen.
Gibt's Koffein? Ja, alles klar. Das war's dann jetzt aber auch für heute und ich sag tschüss.
Tschüss.
Bis dann.